In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 5. März 2026 durch Konrad. Die Themen: Freiburger Gemeinderat unterstreicht Aufnahmebereitschaft für Menschen aus Afghanistan. Wolfsjagd im Schwarzwald. 1000 Menschen in Freiburg auf der Straße für mehr Klimaschutz. Freiburg steht in der Pflicht, Afghanen zu helfen. Für den fraktionsübergreifenden Antrag begründete Felicitas Fehlberg von Freiburg 4U dies so.
Liebe Anwesende, zusammen mit 320 deutschen Städten ist Freiburg Teil der Initiative Seebrücke schafft sichere Häfen. Und es zeigt wieder einmal, dass diese Kommunen und Freiburg mehr Rückgrat besitzen als unsere Bundesregierung. Diese verwehrt weiterhin in Pakistan festsitzende Ortskräfte und Personen aus dem Menschenrechtsprogramm die versprochene Einreise nach Deutschland. Schlimmer noch, sie nimmt in Kauf, dass diese Menschen den Taliban ausgeliefert, gefoltert und hingerichtet werden. In den letzten Tagen werden wir durch die Nachrichten wieder überflutet von Kriegsbildern und Leid aus der Region. Bilder und Berichte geben mir das Gefühl von Ohnmacht. Und dabei können wir etwas tun. Unsere Ausländerbehörde ist gut aufgestellt. Das Army und das Jobcenter hat die Kapazitäten. Die Freiburger Menschen leben tagtäglich Zivilcourage und Solidarität. Wir fordern mit unserem Antrag, dass wir unser Versprechen einlösen. Freiburg ist bereit. Wir können und wir wollen, und das ist hier der springende Punkt, wir wollen afghanische Ortskräfte und Menschen aus dem Menschenrechtsprogramm aufnehmen. Dankeschön.
Freiburg ist gemeinsam mit 320 anderen Städten Teil der Initiative Seebrücke schafft sichere Häfen und hat sich in diesem Rahmen bereit erklärt, freiwillig eine höhere Zahl von Geflüchteten aufzunehmen, als nach den Zuteilungsquoten verpflichtend wäre. Dieses Versprechen soll nun auch im Falle von Geflüchteten aus dem Ortskräfte-, Überbrückungs- und Menschenrechtsprogramm aus Afghanistan eingelöst werden. Die Stadtverwaltung soll die Voraussetzungen für die Aufnahme schaffen und das Thema für die Ratssitzung am 28. April 2026 aufbereiten. Dies beschloss der Gemeinderat am 3. März 2026 mit 30 Ja-Stimmen gegen 2 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen. Unser Korrespondent im Gemeinderat, Michael Menzel, beschrieb den weiteren Ablauf so. Der bekannte Hassredner, wie glühender Höcke-Anhänger Karl S. aus der gesichert rechtsextremen Partei AfD und deren einzigen Nachwuchsorganisation und ebenfalls rechtsextremen Kaderschmiede JA, die im Rat mit 2 Sitzen vertreten ist, erhielt vom OB Martin Horn die Möglichkeit zur Gegenrede. Die Rede umfasste speziell in Bezug auf afghanische Flüchtlinge die rassistische Dogwhistle-Figur Gewalttäter. Der Vertreter eines rechtsextremen Milieus, das im Jahre 2025 nach BKA alle 14 Minuten für eine Gewalttat verantwortlich ist und die bei ihren Mandatsträgern einen hohen Prozentsatz verurteilter Straftäter selbst aufweist, besaß gleichwohl nicht nur diese Dreistigkeit, sondern verkündete die verfassungswidrige Forderung nach Remigration gleich zweimal, zuletzt gar in der Variante umfassender. Der Oberbürgermeister als Sitzungsleiter unterließ jedoch eine Abmahnung dieses verfassungsfeindlichen Treibens und trug so zur Normalisierung völkisch-faschistischen Gedankenguts im Freiburger Rat bei. Die Enthaltung durch CDU, FDP und Freie Wähler tat dabei ihr Ihriges. Die Wolfsjagd hat begonnen, genauer gesagt keine Wolfsjagd jetzt, sondern eigentlich schon 2024. Hornis Grind, der Wolf, gerne auch Grindi genannt, ist momentan zum Abschuss freigegeben. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Martin Bachhofer vom BUND. Herzlich gegrüßt.
Guten Tag, freue mich hier zu sein.
Wo ist das Problem beim Wolf im Hornis Grind?
Der Wolf hat sich mehrfach, also um nicht zu sagen sehr häufig, Menschen angenähert, und zwar unter die Grenze von 30 Metern. 30 Meter ist die Grenze, von der Fachleute sagen, das ist noch tolerabel. Wenn das drunter geht, dann ist es eine Annäherung, die für einen Wolf tatsächlich ungewöhnlich ist. Bei dem Wolf waren es tatsächlich dann aber auch Entfernungen, die teilweise noch unter 10 Meter waren. Das heißt, der war schon irgendwie sehr nahe und hat sich insbesondere Menschen angenähert mit dem Hund, aber auch Menschen ohne Hund. Das heißt, das Problem ist, dass sich dieser Wolf offensichtlich auch an Menschen gewöhnt und gewöhnt hat und deshalb einfach die Distanz von 30 Metern ganz häufig unterschreitet. Und das bedeutet eben, dass wir da ein Risiko für die Menschen, die da betroffen sind, beteiligt sind, die das teilweise auch selber wollen, nicht ganz ausschließen können. Also kein Mensch kann vorhersagen, wie ein Wildtier sich letztlich verhält. Insofern bleibt da immer natürlich ein Aspekt offen, mit der spekulativ ist. Aber dieses Risiko ist potenziell einfach vorhanden, dass dieser Wolf irgendwann noch näher kommt, möglicherweise dreister wird und möglicherweise eben auch aggressiv wird.
Nun haben wir in Baden-Württemberg vier Wölfe männlich. Warum ausgerechnet Hornis Grind? Warum nicht die anderen entsprechend auch?
Die anderen haben sich in der Weise nicht auffällig verhalten. Das heißt, die nähern sich den Menschen nicht auf diese Weise an. Da bildet der Wolf schon eine Ausnahme bei den Vieren und zeigt ein ganz besonderes Verhalten, das die anderen drei in der Form nicht zeigen. Und das ist der große Unterschied. Ne?
Das Problem scheint ja auch darin zu liegen, dass der Wolf gerade Ranzzeit hat, sprich irgendwie die Weiblichkeit sucht und wenn es auch nur ein weiblicher Hund ist. Kann man da irgendwie Abhilfe schaffen? Ich meine, wir haben hier in Baden-Württemberg vier Wölfe und alles Männchen. Die Wölfe sind da, aber die Weibchen fehlen.
Also jetzt im Sinne von wir als Menschen greifen da in die Populationsentwicklung ein und setzen quasi eine Fähe in diesem Gebiet aus. Fähe ist der weibliche Wolf. Das sehe ich im Moment nicht, weil aktuell ist es die Linie, dass der Wolf sich natürlich ausbreitet, was er auch tut. Und diesen Prozess will man als Mensch nicht befördern, aber auch nicht behindern. Und beim Wolf ist es einfach so, dass gerade die jungen Rüden nochmal deutlich mobiler sind als die weiblichen Wölfe. Das heißt, die wandern weiter. Das sind die, die im Prinzip die neuen Reviere erobern, die neuen Gebiete besiedeln. Und die weiblichen Wölfe, die Feen, die kommen tatsächlich dann erst später. Aktuell ist es ja so, dass es vermutet wird, dass es im Nordschwarzwald ein Wolfspaar gibt. Das heißt, eine Fähe ist da irgendwo in der Gegend, hat sich aber offensichtlich einen anderen Wolf ausgesucht als Partner. Und dann blieb halt der hornisgrinde Wolf mal wieder übrig. Jetzt kann ich da seine Not verstehen. Deshalb ist er natürlich auch neugierig auf Hunde, weil wenn schon kein weiblicher Wolf, dann wenigstens ein Hund. Aber das schafft eben ja dann genau die Situationen, die schwierig sind. Und wie gesagt, ein weiterer menschlicher Eingriff, der ist beim Wolf so nicht vorgesehen und aus unserer Sicht tatsächlich aber auch nicht notwendig, weil der Wolf hat eine deutlich höhere Ausbreitungsdynamik als beispielsweise der Luchs.
Beim Hornisgrinder Wolf hat man ja versucht, den zu betäuben bzw. zu vergrämen, das heißt, das Problem anders zu lösen. Jetzt hat man ihn zum Abschuss freigegeben. Warum ist der Abschuss oder warum vermutet man, dass der Abschuss erfolgreicher sein könnte als die beiden vorhergehenden Maßnahmen, die ja seit 2024 praktisch nicht so viel gegriffen haben?
Na gut, der Abschuss löst das Problem natürlich erstmal endgültig für diesen einen Wolf. Das ist klar, so bitter das auch ist, also das will ich schon an der Stelle auch nochmal sagen, für uns als Naturschutzverbände, als BUND, ist diese Entscheidung zwar nachvollziehbar, aber emotional betrifft sie uns natürlich sehr. Ne? Das ist völlig klar. Das ist einer von vieren und wir als Natur- und Umweltschutzverband begrüßen natürlich die Rückkehr des Wolfes. Und insofern ist das wirklich eine ganz bittere Entscheidung. Diese Versuche, den Wolf zu vergrämen bzw. zu besendern und dann mit einer höheren Chance zu vergrämen, waren offensichtlich nicht erfolgreich. Das liegt zum Beispiel auch an der Tatsache, dass ich für einen erfolgreichen Betäubungsschuss, der dann die Besenderung ermöglicht, eine Entfernung von in der Regel unter 20 Metern benötige. Und ich kann das gar nicht quasi abschießen, solange der Wolf in Bewegung ist. Das bedeutet, das sind wirklich sehr seltene Situationen, wo ich so einen Betäubungsschuss tatsächlich anbringen kann. Und das ist natürlich dann das Problem. Das zweite Problem ist, wenn ich den Wolf vergrämen will, dann muss dieser Wolf die Begegnung mit dem Menschen mit einem unangenehmen Ereignis verbinden. Und das heißt, dass ich eigentlich jede Begegnung mit einem Menschen so gestalten muss, dass es für den Wolf unangenehm wird. Sei es über irgendwie Lärm oder aber auch über ein Gummigeschoss oder irgendwie Ähnliches. Also der Wolf muss das ja in irgendeiner Weise lernen. Und im Moment ist es so, dass die Begegnung mit dem Menschen ja eher attraktiv ist. Da gibt's Hunde, das ist spannend, das ist interessant, die tun nichts. Vielleicht, auch die These gibt es, wurde der Wolf auch angefüttert. Das würde natürlich nochmal eine deutlich andere Beziehung auch zum Menschen dann auslösen. Und darin liegt natürlich die ganze Problematik. Und insofern ist dieses Vergrämen, das sagt sich irgendwie so leicht, dann vertreibt man halt. Das ist gar nicht so einfach, weil ich da ganz, ganz viele Situationen brauche, wo dieser Wolf genau das Gegenteil lernt. Also der Aufwand ist da schon richtig enorm. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, man würde sagen, okay, alle Hunde Leinenpflicht oder es darf gar kein Hund mehr irgendwie in diese Gegend. Da haben sie aber natürlich sofort das Problem, wie kontrolliere ich das, wie setze ich das überhaupt durch. Das ist ein Touristengebiet, da laufen tausende Menschen irgendwie jeden Tag durch und so, das kriegen sie überhaupt gar nicht in den Griff auf diese Weise. Und da haben wir natürlich dann eben das Problem von der anderen Seite her. Da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden, dass das eigentliche Problem ja nicht der Wolf ist, sondern der Mensch.
Da wollte ich gerade darauf eingehen, Probleme, Probleme Wölfe, Probleme Menschen. Gehen wir mal gerade auf die Frage ein, was heißt die Probleme Mensch, wie kann man da auch wiederum eingreifen?
Also das ist ein etwas komplizierteres Thema. Man kann natürlich auf der einen Seite sagen, Menschen, die jetzt gezielt dieses Gebiet mit ihrem Hund aufsuchen und eine Wolfsbegegnung suchen, schaffen letztlich genau diese Bedingungen, dass ein Wolf zutraulicher wird, dass er näher kommt, dass er eben diese Distanz unterschreitet, dass er neugierig wird und so weiter. Und insofern finden wir natürlich so ein Verhalten nicht gut, weil das eben die Situation schafft, wo man dann zu dem Schluss kommen kann, okay, jetzt wird es aber zu gefährlich, jetzt muss der Wolf quasi das erleiden und erdulden, was durch Menschen geschaffen wurde. Die andere Seite, die wir allerdings schon, finde ich, auch betrachten müssen, ist die, dass viele Menschen da eine Naturbegegnung suchen, dass da Begeisterung mit dabei ist, dass da eben ein Bezug zur Natur dabei ist, den kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber das ist natürlich grundsätzlich erstmal was Positives, dass Menschen sagen, ich gehe da raus und der Wolf, den finde ich toll, der fasziniert mich und den in der freien Natur zu sehen, ist großartig und so. Also das ist da so, finde ich, ein bisschen ein Widerspruch. Wenn wir uns aber entscheiden müssen, dann ist für uns klar, Menschen müssen sich von Wölfen fernhalten. Es gibt klare Verhaltensregeln, wie man sich dann benimmt, wenn man auf einen Wolf trifft. Man soll ihn jedenfalls nicht mit dem Hund in irgendeiner Weise anlocken, schon gar nicht in irgendeiner Weise anfüttern. Wenn jemand dem Wolf begegnet, dann dankbar sein für diese Begegnung und sich dann rasch zurückziehen und den Wolf seines Weges gehen lassen. Das wäre der richtige Weg. Da haben wir aber im Moment die Situation, dass der Wolf dann sagt, ach nee, das ist doch eigentlich irgendwie ganz spannend hier und teilweise dann auch den Menschen dann nachgeht und so. In gar nicht aggressiver Weise, das muss man schon klar haben, aber der Wolf bleibt dann da dran, weil das ist für den ja spannend. Und ab da wird es natürlich wirklich extrem schwierig.
Jetzt hat Grindy, ich nenne ihn mal einfach Grindy, diese Erfahrung gemacht. Menschen sind eigentlich gut, Menschen füttern mich unter Umständen, Menschen haben süße Hunde dabei. Und jetzt muss Grindy praktisch sterben, weil das kann man ihm kaum noch austreiben. Bis zum 10.3., das heißt in einigen Tagen, läuft die Jagdmöglichkeit ab. Was passiert dann? Das heißt, dann ist Grindy vielleicht noch am Leben, aber die Jagderlaubnis ist praktisch abgelaufen.
Ja, also dann muss das Umweltministerium entscheiden, ob dieser Bescheid, diese Jagderlaubnis verlängert wird oder nicht. Der Punkt ist einfach der, ne? Der Wolf weiß nichts vom 10. März, sondern der Wolf verhält sich, wie er verhält. Das heißt, mit diesem Datum verändert sich einfach weder das Verhalten noch die Situation. Was möglicherweise etwas verändert, ist das Ende der Ranzzeit. Das ist so in etwa, das kann man nicht exakt festlegen, aber so Ende März, vielleicht mal Mitte April, je nachdem. Dann verändert sich auch das Verhalten des Wolfes wieder. Und ab da muss man natürlich wieder genau hingucken. Also wenn ich eine andere Situation habe, dann muss ich nochmal prüfen, verlängere ich das jetzt nochmal, diese Möglichkeit, den Wolf abzuschießen, oder sage ich, wir gehen nochmal eine Stufe zurück und versuchen doch nochmal diese Besenderung oder dann diese Vergrämung, weil da kann man ja durchaus noch einen gewissen Aufwand treiben und sagen, okay, das eine oder andere gibt es jetzt da nochmal zu versuchen. Wenn das Risiko, dass der Wolf aggressiv wird, unter eine gewisse Abwägungsschwelle, sag ich mal, sinkt, wo man sagt, okay, das nehmen wir jetzt in Kauf. Das ist eine schwierige Abwägungsentscheidung. Also da beneide ich die Leute wirklich gar nicht drum. Aber klar ist, wenn sich eine neue Situation ergibt, dann muss man auch nochmal neu prüfen.
Bei Marder weiß ich, hat man einen guten Marder, soll man den Marder behalten. Hat man einen schlechten Marder und entfernt diesen, zum Beispiel durch Hausjagd, dann kriegt man gleich einen neuen Marder dazu, bei dem man nicht weiß, ob der gut ist oder schlecht. Ich meine, wenn man einen Wolf entnimmt, wie es so schön heißt, dann wandern ja irgendwann mal neue Wölfe nach und die haben noch überhaupt keine Erfahrung gemacht. Wie will man das Problem in Zukunft lösen?
Da sprechen Sie natürlich eine Problematik an, die im Moment Baden-Württemberg tatsächlich sehr betrifft. Wir sind ja, das wird ja so formuliert, Wolfserwartungsland, es sind ein paar Wölfe da, 4 Stück, die sesshaft sind. Einige mehr wandern hier durch, die möglicherweise sesshaft werden. Und das sind natürlich genau die Wölfe, die neugierig sind, die neue Erfahrungen machen in einem neuen Gebiet und so weiter. Und insofern stehen wir tatsächlich genau an dem Punkt, dass die Wölfe möglicherweise eben in so einer Situation auch ein problematisches Verhalten lernen, wenn wir uns nicht darauf vorbereiten. Und das ist letztlich der entscheidende Punkt. Also wir haben jetzt bei dem Hornisgrindenwolf eine etwas andere Situation, weil der sich den Menschen annähert. Üblicherweise liegt die Problematik bei den Wölfen ja woanders, sondern da ist es die Frage der Nutztierrisse. Und da können wir Menschen allerdings ja einiges tun. Es gibt ja den Herdenschutz, die unterschiedlichen Möglichkeiten, also über einen Herdenschutzzaun, über eine entsprechende Herdenführung, gerade bei Rindern. Es gibt die Möglichkeit der Herdenschutzhunde und so. Das heißt, wir können uns darauf vorbereiten, dass Wölfe hier einwandern und eine Situation vorfinden, wo sie eben diese leichte Beute, Nutztiere, eben nicht erreichen können. Und das ist der entscheidende Punkt, dass die Wölfe, die hier sesshaft sind, das schon gar nicht lernen, sondern immer eine ganz große Hürde haben und sich eigentlich dann lieber auf irgendwelche Wildtiere beschränken und sagen, nee, also Schafe, die sind hinterm Zaun, das ist mir zu aufwendig, das mache ich nicht. Das wäre der entscheidende Punkt aus unserer Sicht. Im Moment haben wir in Baden-Württemberg noch nicht die Situation, dass quasi, wenn man einen Wolf abschießt, sofort der nächste zuwandert. Die Dichte haben wir im Moment noch nicht. Das wird aber in den nächsten, ich würde mal sagen, 10, 15, vielleicht 20 Jahren, wird diese Situation kommen, dass wir Wolfsrudel haben, die eine stabile Sozialstruktur bilden und deren Leittiere den quasi Erfahrungen gemacht haben mit dem Herdenschutz und die dann irgendwie klar haben, okay, Schafe, Ziegen, vergiss es, da komme ich eh nicht ran. Und das wird natürlich dann, gilt es, wird quasi auf das Rudel übertragen und dann jagen die in diesem stabilen Rudel in einem bestimmten Territorium keine Nutztiere. Die Erfahrung gibt es aus Sachsen, gibt es aus anderen Bundesländern. Und insofern ist ein stabiles, wie soll ich sagen, gut sozialisiertes Wolfsrudel wie so eine Art Lebensversicherung für die Nutztiere. Und diesen Zustand, den müssen wir langfristig erreichen. Da ist aber noch ein ganzes Stück Weg hin. Und wir werden da immer wieder Entscheidungen sehen, auch in Baden-Württemberg, wenn Wölfe sich auf Nutztiere spezialisieren, der Herdenschutz nicht ordentlich gemacht ist und so weiter, dass man dann vor der Entscheidung steht, kann man das, was der Wolf da tut, noch tolerieren oder kann man das nicht?
Apropos Sozialisierung, da gab es ja auch noch das Problem Mensch, ist ja auch ein soziales Wesen. Das heißt, wir sind seit 100 Jahren nicht mehr auf solche Wildtiere vorbereitet. Sprich, unsere Großeltern und Eltern konnten uns und wir können unsere Kinder nicht auf Wildtiere wie zum Beispiel Wolf, Luchs, Bär vorbereiten. Gibt es denn da irgendwelche Schulungen am Kindergarten? Ich habe es erst vor kurzem gesehen, dass die Erstklässler bzw. Schulanfänger geschult worden sind von der Polizei, wie verhalte ich mich im Verkehr, dass man also hingeht und hier massiv mal unsere Bevölkerung über Probleme aufklärt und nicht sagt, liebe Leute, füttert den Wolf an, füttert den Waschbär an und so weiter, dass es einfach nicht geht.
Also wir kommen da ja in die Diskussion, welches Verhältnis zur Natur haben wir und wie gehen wir mit Bedrohungen, die die Natur ja generell für uns bereithält, tatsächlich um. Ich würde ehrlich gesagt in der aktuellen Phase davon absehen, dass man jetzt an den Schulen oder in den Kindergärten und so weiter großartig über den Wolf spricht, das wird der aktuellen Situation, finde ich, im Moment nicht gerecht. Die Chance, tatsächlich auf einen Wolf zu treffen, ist derart gering in Baden-Württemberg. Und die Chance, dass dieses Treffen dann auch noch so ausgeht, dass dieser Wolf aggressiv wird gegenüber den Menschen, also die geht quasi gegen null. Eben die große Ausnahme der Hornisgrindenwolf, deshalb haben wir ja die Diskussion, aber alle anderen sind da aktuell in keinster Weise auffällig geworden. Dieser Fall in den Niederlanden, wo der Wolf jetzt aggressiv wurde, der hatte eine lange, lange Vorgeschichte. Und da haben alle Experten und Expertinnen gesagt, Leute, das geht nicht gut aus, ihr müsst da aktiv werden. Solche Einzelfälle gibt es. Aktuell ist das für Baden-Württemberg nicht absehbar. Also jetzt eine breite Kampagne zu starten, oh Achtung, Wolf und so weiter, ich glaube, das löst mir Ängste aus, als dass es Probleme löst. Nichtsdestotrotz muss man natürlich langfristig schon überlegen, auf welche Weise wir Menschen darauf vorbereiten, dass es nun mehr Wölfe gibt. Weil natürlich wird es Begegnungen geben. Und das löst ja beides aus. Ne? Das löst Faszination aus beim einen, aber Ängste aus beim anderen. Und dann muss ich wissen, wie gehe ich mit so einer Situation um. Die ist in der Regel, wie gesagt, für mich als Mensch nicht gefährlich. Trotzdem brauche ich ein gewisses Wissen. Und darüber nachzudenken, zu welchem Zeitpunkt man sowas irgendwie anfängt, das finde ich super, finde ich gut. Wir sollten aber zunächst, glaube ich, auch nochmal klären, und das wäre für mich eher ein Thema für Schule und Kindergarten, wie nehmen wir Natur wahr? Natur ist eben nicht nur der romantische Sonnenuntergang am Waldrand oder auf der Wiese oder was weiß ich, die schön blühenden, keine Ahnung, Orchideen oder sowas, sondern Natur ist eben auch unangenehm, möglicherweise bedrohlich und so. Und diese Wahrnehmung, die haben wir, glaube ich, so ein bisschen verloren und sind dann sofort dabei, wenn Natur eben Natur halt ist, zu sagen, oh nee, das muss aber weg. Wir haben den Fall gerade irgendwie beim Biber, der ist ja nun wirklich kein gefährliches Tier und der tut keinem Menschen irgendwas, richtet aber Schaden an. Ja? Und das ist unangenehm. Und sofort kommt die Forderung, oh nee, den muss man abschießen, der muss weg. Alles, was stört, muss weg. Na, und das geht dann bis zur Stechmücke. Und dieses Verhältnis nochmal zu reflektieren und zu überlegen, wie gehen wir denn jetzt mit Natur, wenn wir in der Natur sind, mit Begegnungen und so weiter, wie gehen wir da um? Und da den notwendigen Respekt auch vor natürlichen Prozessen, die nicht immer in unsere moralische Vorstellung passen, ne, diesen Respekt auch zu erreichen. Das wäre für mich eigentlich ein wichtigeres Thema, weil dann wäre das andere Thema, naja, nicht mehr ganz so weit entfernt.
An dieser Stelle sage ich ganz einfach einen herzlichen Dank an Martin Bachhöfer vom BUND für diese Ausführungen zum Thema Wolf, aber natürlich auch zu Wildtieren generell, die Baden-Württemberg immer mehr erreichen und je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das heraus betrachtet, zum Problem beziehungsweise wir das Problem für die Tiere werden. Und wir werden sehen, wie Grindy, der Wolf, das in den nächsten Wochen, vielleicht auch noch Monaten erlebt oder überlebt. Merci.
Das werden wir schauen. Dankeschön zurück.
Am Freitag, 27. Februar, gingen beim landesweiten Klimastreik etwa 1000 Menschen in Freiburg auf die Straße. Knapp eine Woche vor der Landtagswahl. Ein Grund unter anderem Katharina Reichs umstrittene Vergangenheit als Gaslobbyistin und ihre Pläne, die Förderung privater Solaranlagen zu streichen und mehr Gaskraftwerke zu bauen.
Warum haben wir uns heute hier versammelt und auf die Straße gegangen?
Wir haben heute demonstriert in Freiburg, einerseits zur Landtagswahl und das nicht nur in Freiburg, sondern landesweit in ganz Baden-Württemberg und um konsequente Klimapolitik einzufordern und andererseits jetzt akut auch nochmal, weil Katharina Reiche auf Bundesebene gerade nochmal gezeigt hat, dass sie nicht die Energiewende vorantreibt, sondern die Gaslobby unterstützt.
Das ist jetzt die dritte Demo. Was unterscheidet die heute zu den bisher anderen?
Die Demo heute war die größte unseres Demo-Marathons, dadurch, dass wir auch in ganz Baden-Württemberg demonstriert haben und auch Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern heute Aktionen hatten zu den dort anstehenden Wahlen. Und wir einfach heute den Tag nutzen, um zu zeigen, überall im Land gibt es Menschen, die hinter der Forderung nach einem konsequenten Klimaschutz stehen.
Und jetzt bezüglich der Katharina Reiche, hast du jetzt gerade eben genannt, dass sie die Gaslobby unterstützt. Was hat sie genau getan, was zu kritisieren ist?
Gestern kam ein neuer Entwurf raus für das Erneuerbare-Energien-Gesetz, was fortgeschrieben werden muss. Und der Zwischenstand dazu wurde jetzt geleakt, in dem drin steht, dass private Photovoltaikanlagen nicht mehr gefördert werden sollen. Das ist natürlich dann ein schwächelnder oder kein Einreiz ist, dass dafür viel mehr Gaskraftwerke gebaut werden sollen. Und insgesamt ist sie auch dagegen, dass Speicher zum Beispiel ausgebaut werden. Und hat jetzt zum Beispiel, haben sie aktiv nochmal RWE nach dem Positionspapier gefragt. Und RWE hat Forderungen quasi jetzt, dürfte Forderungen einreichen bei der Bundesregierung, die natürlich auch in Richtung fossile Energien gehen. Das heißt, es zeigt uns, das zeigt sehr klar, dass sie dagegen ist. Und sie hat auch selber gesagt, wir müssen im Business Case erneuerbare Energien schwächen. Einfach weil sie sagt, der Netzausbau reicht nicht, dass wir so viel erneuerbare Energien bauen. Und anstatt dazu sagen, wir bauen mehr erneuerbare Energien und stützen das, sagt sie einfach, okay, wir bauen weniger davon, anstatt diesen Netzausbau voranzubringen.
Okay, und warum wurde jetzt zum Beispiel RWE konkret von der Bundesregierung aus nach Forderungen gefragt?
Anscheinend.
Okay.
Warum, wissen wir auch nicht genau.
Also
das ist die Frage, die wir auch stellen, warum ein fossiles Unternehmen, was historisch großes Interesse an der Stärkung fossiler Energien und nicht an der Stärkung erneuerbarer Energien hat, da explizit nochmal nach der eigenen Meinung gefragt wird.
Also quasi klassisches Lobby oder...
Ja, genau. Katharina Reiche ist Gaslobby oder war Gaslobbyistin, hat aber mit ihrem Amt als Wirtschaftsministerin nicht aufgehört, Gaslobbyistin zu sein.
Okay. Wenn du jetzt in Stellvertretung von Fridays for Future sprichst, was ist eure konkrete Forderung an die Bundesregierung bzw. an die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche?
An die Bundesregierung und den Wirtschaftsminister. Und die konkrete Forderung ist, massiv die erneuerbaren Energien zu unterstützen und auszubauen und natürlich auch den entsprechenden Netzausbau voranzubringen und da finanzielle Unterstützung und steuerliche oder rechtliche Erleichterungen mit voranzubringen und nicht neue Gaskraftwerke zu bauen oder Gas vor Bohrkuppen zu bohren. Und auf Landesebene das Gleiche. Auch da brauchen wir einen massiven Ausbau von Windkraft zum Beispiel und einen klaren Plan, wie wir unsere Klimaziele erreichen. Und das fehlt gerade auf allen Ebenen.
Radio Dreieckland sprach mit Greta Wallenberg, Pressesprecherin für Freiburg for Future. Kritisiert wurden die Pläne von Katharina Reiche, CDU, welche seit dem 6. Mai 2025 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Kabinett Merz ist. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 25. März 2026 durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.